Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 295. Heute mit der Review zu NXT TakeOver Portland. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, ich glaube, das ist super lange her, dass wir mal eine Review zusammen zu NXT gemacht haben. Kann das sein?
Das stimmt, weil du immer sonntags so gerne ausschläfst.
Ja, das ist wahr. Aber jetzt war es ja auch so, dass sie gesagt haben, Takeovers müssen sonntags sein, was ich gar nicht mal so geil fand, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber egal wie, wir haben es uns natürlich angeschaut und werden jetzt natürlich heute auch drüber sprechen. Aber bevor das soweit ist, ganz kurz noch mal ein paar kleinere Hinweise. Erneut, wir steuern auf die 300 zu und wir machen dazu wieder einen kleinen Fragen-Podcast. Einige haben uns schon Fragen eingeschickt. Macht's auch gerne. Also egal, ob es jetzt was zu aktuellen Geschehen ist, jetzt ist nicht mehr so ewig lang hin, zum aktuellen Geschehen, vielleicht zu WrestleMania, vielleicht auch zu etwas älteren Sachen, vielleicht irgendwie zu unseren persönlichen Meinungen zu bestimmten Sachen. Wir hatten auch schon Was-wäre-wenn-Szenarien, die wir mal durchsprechen sollen. Also schickt uns da gerne eure Fragen, eure Ideen, weil so ein Fragen-Podcast macht natürlich nur Sinn mit
Fragen.
Genau das. Das ist natürlich das eine und ansonsten ist jetzt ganz aktuell das Gastspiel auf Patreon Steady online gegangen. Da könnt ihr den guten Chris mit dem Kollegen Alex McCarthy von Talksport quatschen hören. Sehr launige Geschichte, also die beiden verstehen sich gut und da wird einiges aus dem Nähkästchen geplaudert, inklusive ein paar Seitenhiebe in Richtung ja, Dirt Sheets und solche Geschichten. Also schon sehr schön anzuhören, diesmal auf Englisch, ist auch mal was Neues. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir dann hier einfach mal ein in die Episode, weil NXT TakeOver war diesmal 3 Stunden lang, wie es der Name schon verrät, natürlich in Portland, in der Meadow Arena. Und damit legen wir einfach mal los hier mit der Card, weil die Kickoff-Show können wir uns da in diesem Fall komplett sparen. Das war eine reine Hype-Show irgendwo mit Mansoor, der übrigens recht gut ankam, im Gegensatz zu dem Kollegen, na, wie heißt der bärtige Kollege nochmal?
Sam Roberts.
Genau, im Gegensatz zu Sam Roberts, der ja wirklich frenetisch ausgebuht worden ist. Da haben sich die Zuschauer
dann, scheiße, der Typ.
Da haben sich die Zuschauer einen Spaß draus gemacht. Vielleicht war Kai auch dabei. Ja, den Anfang hier hat das Match zwischen Keith Lee und Dominik Dijakovic gemacht. Das ging natürlich um die NXT North American Championship. Die zwei Riesen nochmal gegeneinander. Die hatten ja bereits eine Matchserie, waren Tag-Team-Partner, waren Wargames-Partner. Und ja, das hier war 20 Minuten pure Zerstörung, würde ich mal sagen. Oder wie siehst du das?
Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich so ein Match oder so eine Ankündigung, wo du dann schon so ein bisschen mit Halbmast sitzt, weil es so ein klassischer Heavyweight-Clash ist. Also das ist auch genau dein Ding eigentlich. Was ich aber sehr schön fand, ist, dass du hier eben nicht nur diesen Heavyweight-Clash hattest. Denn gerade am Anfang sind es ja so, ich nenne es jetzt mal bewusst, so eine Cruiserweight-Schiene gefahren. Da wurde viel gesprungen und ausgewichen. Und das ist ja auch so gerade so in den letzten, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder sowas, dass es diese super agilen Big Man gibt. Und Keith Lee gehört auch dazu. Dijakovic ist auch beweglich. Also das macht schon Spaß. Und ich finde auch, dass sie also du hast gemerkt, das machen die jetzt gerade so, um die Crowd ein bisschen anzuheizen. Danach ging es aber auch wirklich in diesen Big-Man-Kampf rein. Wo dann auch diese Beerport-Shops kamen von dem Keith Lee. Und du hattest dadurch verschiedene Phasen immer, weil sie auch gemerkt haben, jetzt ziehen sie das Tempo noch mal an. Jetzt gerade wird es wieder so ein bisschen härter, dafür dann halt dementsprechend langsamer. Und dass die beiden eine gute Chemie haben, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen, ne?
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz hier auf die Anfangsphase zu sprechen kommen, weil ich habe mir das auch genauso aufgeschrieben. Ich habe auch Cruiserweight-Anfangsphase hier aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das sah zwar beeindruckend aus alles, aber ich hatte auch hier und da mal das Gefühl, als ob die da vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen wären. Ich fand, dieser erste Cyclone-Kick, der hat nicht so 100% gesessen.
Das ist wahr.
Auch diese Idee, einen Keith Lee mit diesem mit dem Suplex quasi da auf das Apron abzulegen. Also nicht böse gemeint, klar, das sähe halt irgendwie geil aus, wenn da Wucht hinter wäre, aber so hat er ihn ja eher so da über das Apron gerollt so ein bisschen. Also da habe ich mir gedacht, Leute, vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, dafür lieber mal vorher überlegen, ob das wirklich auch so funktioniert, wie man sich das ausdenkt. Weil auf dem Papier klingt das halt geil, aber in der Durchführung her waren hier einige Punkte dabei, wo ich gesagt habe, nett, aber nicht perfekt.
Ja, aber ich mochte den Runner.
Ja.
Also, der war jetzt auch nicht super sauber, aber das war also trotzdem krass, weil du so, wenn dann irgendwie ein Keith Lee Runner zeigt, ist halt schon geil. So ein bisschen wie als Cena den damals gemacht hat. Dann muss ich auch so, ist schon nett anzusehen.
Ja. Wobei ein Keith Lee natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Masse mitbringt, auch als ein Cena, das darf man auch nicht
vergessen. Ja, natürlich, aber das ist, also das mochte ich dann schon. Und danach ging es ja auch wirklich in eine härtere Phase, wo dann irgendwie diese typischen Shoulder-Tackles gemacht haben. Und ich finde es immer krass, wenn sich so ein Keith Lee gar nicht bewegt dabei. Also so, da rennt jemand in Keith Lee rein und du bist so, ja, da ist gerade gar nichts passiert. Ja, das ist schon, ach ja, das mag ich.
Ab diesem Zeitpunkt, da hat es mir auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte am Anfang, ich hatte wirklich ein bisschen Probleme gehabt, weil das war mir vielleicht auch ein bisschen zu sehr, hey, wir sind groß und können trotzdem den Flippy-Shit fahren irgendwie. Das war mir so ein bisschen zu sehr in die Fresse von meinem Stil. Aber danach hat es dann richtig Spaß gemacht, als die sich dann auch mal wirklich aufs Maul gehauen haben, weil das erwarte ich mir von einem richtigen Heavyweight-Clash, wenn du mich damit schon aufziehst. Das gehört irgendwie für mich da so ein bisschen dazu, aber trotzdem auch so Sachen wie dann den Spiral Tap, den wir da gesehen haben von dem Dijakovic. Und dann auch, wie du schon gesagt hast, diese Shoulder Blocks, die Vorarms zwischen den beiden, auch dann immer diese, die haben sich ja Momente auch genommen, das mochte ich sehr gerne. Also auch gerade in diesen Clothesline-Phasen, wo dann beide mal ganz kurz wirklich auch auf den Knien gestanden haben und dann sich irgendwie angestarrt haben und diesen Moment auch einfach mal genommen haben, um das Publikum auch da wieder mit in das Match reinzuholen.
Was ich auch sehr schön fand, ist, dass du hier auch wirklich gemerkt hast, dass die beiden sich kennen. Ja. Also da wurde ja auch super viel mit Kontern gearbeitet oder wurde auch direkt irgendwie der Move des Gegners unterbunden mit einem anderen Move. Also das, ich mag eben, wenn dann diese Matches, also wenn du sowieso schon eine Matchserie hast, dass du dann auch merkst, ja, die kennen sich. Und nicht dieses, ach ja, ich konnte jetzt mal irgendwie einen Tritt von dir, sondern nee, weiß genau, was du vorhast und so dieses schon den Konter auskontern.
Ja.
Das gefällt mir so extrem gut dabei. Und das hast du ja hier gemerkt. Wo du dann sagst, ja, klar, natürlich, die beiden müssen sich ja kennen, weil die haben ja schon x-mal miteinander gekämpft. Und das fand ich sehr gut.
Ja, bin ich komplett bei dir. Du hast immer wieder die Schläge, die abgefangen worden sind. Also nicht nur geblockt, sondern wirklich im bester, so Bud Spencer-Manier so ein bisschen abgefangen worden sind und dann eben die harten Aktionen, die man selber ins Ziel gebracht hat. Ich finde dann zum Schluss hin, also beziehungsweise zum Schluss, der Kampf dauerte ja 20 Minuten, gerade so ab der Mitte des Matches sind ja dann hier auch die schweren Waffen rausgepackt worden. Also es gab den Avalanche Feast Your Eyes zum Beispiel von Dijakovic, den haben wir gesehen. Es ging später nach draußen und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, weil erstmal gab es ja so einen Crowdpleaser mit dem, du hast es gerade die Bear-Port-Shops genannt, Moronello bezeichnet sie ja immer als die Grizzly Magnum Chops. Und es gab ja dann draußen, gab es ja diesen Moment, wo ein Dijakovic Keith Lee auf den Kommentatorenstuhl draußen gesetzt hat, zurück aufs oberste Seil gegangen ist und dann mit einem Flip nach draußen, auf einem Springboard-Flip nach draußen auf ihn gesprungen ist. Was sagst du dazu?
Ich bin da wirklich aufgesprungen vom Sofa. Und also nicht dieses, ah ja, bla bla, sondern ich bin wirklich aufgesprungen, weil ich, das war so eine Mischung aus, damit habe ich gerade nicht gerechnet, aber ich hatte auch so kurzzeitig super Panik. Also weil, du hast ihn auch gesehen, der muss sehr genau springen, ne?
Ja.
Und er muss halt nicht nur gerade springen, sondern er muss punktgenau springen, aber auch seitlich. Und also wenn das Ding ein bisschen schief geht, ne, der macht sich den kompletten Rücken kaputt. Stell dir mal vor, du landest auf dieser scheiß Kante von einem Kommentatorenpult, dann ist da aber Essig mit Catchen. Und also das war ja auch nicht dieses, ja, ich gehe da jetzt an die Seile oder sowas, so ein bisschen wie so ein AJ das macht und sich diesen Moment nimmt, dass du die Crowd weißt, okay, jetzt gleich passiert was, sondern er geht rein, springt auf Seil und springt diesen Salto. Und ich war wirklich geschockt.
Ja, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ganz also ehrlich
null,
sagen.
Also null.
Ne, auch diese Idee, komm, ich setze dich jetzt da draußen mal hin und spring dann vom Ring aus quasi auf dich drauf, in diese Lücke wirklich zwischen den beiden Stühlen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe am Anfang auch gedacht, der wäre wirklich mies gelandet, sah aus dem ersten Kamera.
Sah auch so aus, ne?
Ja. Aber wenn du dann von der Seite gesehen hast, hast du gesehen, dass der eigentlich sehr, sehr glatt und plan auf dem Rücken gelandet ist. Ja. Aber trotzdem eine hochriskante Aktion und ich hoffe, die hebt er sich wirklich dann auch für die großen Matches einfach auf. Und ich will sowas nicht jede Woche sehen, sagen wir es mal so.
Nee, also es ist auch nicht so gut, wenn man das jede Woche macht, glaube ich.
Deswegen. Ja, weiter ging es dann, aber es waren eigentlich immer auch diese spektakulären Konter, die wir da gesehen haben. Ne? Es gab diese Sequenz, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, wo quasi beide den Chokeslam angesetzt haben und beide mit einem Backflip gekontert haben. Wie hat dir das gefallen? Weil das war auch bei mir schon wieder haarscharf an der Grenze zu, das ist ein bisschen too much.
Bei Dijakovic fand ich es sehr krass, weil er den sehr sauber gelandet hat. Und bei Keith Lee sah es dann halt ein bisschen doof aus, weil er so halb auf dem Bauch, auf den Knien gelandet ist. Und dann war man so, ja, also wenn er das macht, dann macht das richtig.
Ja.
weil dann sieht's, das ist jetzt ja auch, also die Kritik ist einfach nur dieses, wenn du so eine Aktion machst, dann musst du sie ja auch sauber machen, weil es sonst doof aussieht.
Genau.
Dann, also ist ich so, will den beiden wie gewollt und nicht gekonnt. Da, also das ja, ist so ein bisschen das Problem dabei. Also und beim Dijakovic war es fantastisch, weil es wirklich super sauber war. Beim Kithias hat nicht geklappt. Deswegen wirkte das ein bisschen doof.
Genau. Und dann setzt es auch schon die erste Spirit-Bomb und ein Dijakovic no-sellt die einfach mal, steht wieder auf und brüllt einen Keith Lee einfach nur an und da muss ich hier den guten Matthew von Botchamania irgendwie zitieren, der gesagt hat, so das hat für ihn was von Masato Tanaka gegen Mike Awesome, nur in einer neueren Version, einer anderen Version und das ist tatsächlich so, dieses No-Sell in dieser großen Powerbomb-Aktion, das war schon spektakulär. Danach gab es aber direkt noch eine, also erstmal ein Roller und danach gab es nochmal eine Spirit Bomb und dann gab es einen Kickout. Und auch wenn das natürlich der totale Overkill hier gleich zum Opener gewesen ist, aber es war schon irgendwie geil, oder?
Ja, also ja, schon. Also ich glaube, das ist so die, oder wenn man so diesen Internet-Tonus nimmt, dann ist das, glaube ich, die krasseste Kritik an dem Takeover, dass so gefühlt Finisher immer egaler werden.
Das stimmt.
Und man muss da echt aufpassen. Also, weil, ich sag mal, dieses erste No-Sellen, wo er dann wirklich sich so den Nacken hält und aufsteht und schreit, das fand ich ganz geil. Und bei der zweiten Spirit Bomb dann auch so, ja, also müssen wir jetzt jedes Match 4 Finisher haben? Also, ich, da werden wir auch, glaube ich, beim Main-Event nochmal drüber reden. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich davon halten soll. Hier hat's mir gefallen. Ich mochte das. Aber ob's danach dann auch irgendwie nochmal so eine Spanish Fly und sowas alles braucht, ist also
das die hat es für mich auch nicht gebraucht.
Das sieht ja super krass aus und ich war auch so, wow, krasser Moment oder sowas. Die springen jetzt dann die Spanish Fly und die wiegen aber keine Ahnung wie viel Kilo und sind keine Ahnung wie groß. Aber so, du kassierst halt 2 Finisher, hast da vor 20 Minuten gekämpft, zeigst dann aber nochmal eine Spanish Fly. Also, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wow, der Kai, was ist mit dir los?
Ja, kann, also, ich habe halt die Angst, dass es in diese Richtung geht, dass es dann immer krasser werden muss mit den Finishern, ne?
So, ja, das auf jeden Fall. Also das deutet sich ja sowohl bei NXT als auch bei AEW. Bei WWE im Main-Roster in Anführungsstrichen, ist es ja noch nicht ganz so krass. Aber klar, in den großen Matches hat man das immer mehr, weil die Leute wollen es ja auch. Und wenn du dir hier eben die Reaktion darauf anschaust und wie die Art und Weise, wie das Publikum darauf reagiert hat, die wollen dann auch diesen noch einen Kick mehr und noch einen Kick mehr. Die Spanish Fly war mir auch zu viel, weil das hat auch für mich überhaupt nicht mehr in dieses Gerüst des Matches gepasst, weil das war wirklich, also für mich war das ein Spot, der war nur da, um ein Spot zu sein und nicht mehr. Und das ist, meine ich jetzt gar nicht böse, weil ich fand den Kampf super unterhaltsam, aber es hätte das für mich einfach nicht gebraucht.
Moment. Das ist so ein bisschen dieses, also weil wenn doch jetzt zum Beispiel ein Dijakovic, ich hasse diesen Namen einfach, ne, die jetzt zum Beispiel 2 Spirit Bombs aushält und auch den Ground Zero braucht, um gepinnt zu werden nach einem 20-Minuten-Match, das ist ja die Frage, wenn jetzt irgendwann mal einer nach einer Spirit Bomb gepinnt wird, ist er dann automatisch viel, 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 viel schlechter? Also, weil das ist ja so, ist ja die Frage, wie sehr musst du sowas ins Verhältnis setzen? Das ist mein Problem dabei.
Das haben die Zuschauer heutzutage eh alle wieder vergessen.
Ja, das glaube ich halt wirklich, ne? Also, ich glaube, beim nächsten Mal ist es wieder krass, dann kommt der Spirit Bomb und dann kickt wieder einer aus und sagst, oh, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, das ist ja trotzdem immer der gleiche Effekt, aber keine Ahnung, ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass es sich irgendwann auf Dauer abnutzt. Weil du merkst ja schon, nochmal so ein bisschen Blick aufs Main Event, man geht da ja schon sehr stark in Superlativen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie viele Finishing- und Trademark-Aktionen wir da gesehen haben. Also, es war unglaublich viel.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich muss sagen, als das Match als ich gesehen habe, dass das der Opener ist, gerade so im Vergleich zu sonstigen NXT Takeover Opener, habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so dieser Crowd-Anheizer werden kann mit den 2 Typen hier. Also weil die fahren ja nicht diesen mega spektakulären Style, wie wenn du jetzt sagst, wir packen Velveteen Dream gegen Roderick Strong oder sowas als Opener oder Dream gegen Aleister Black irgendwo hin, sondern das ist ja eine andere Hausnummer hier und ich muss sagen, das hat für mich dann doch, obwohl ich mir am Anfang nicht sicher war, ob es klappt, sehr, sehr gut als Opener funktioniert und ich hatte danach noch mehr Bock auf die Show.
Ja, geht mir genauso. Das war ein starkes Match. Du hast es gerade gesagt, am Ende Ground Zero hier for the finish. Keith Lee gewinnt das Ding und es gibt dann auch zwischen den beiden dann die Respektsbekundung und die beiden feiern zusammen. Das
fand ich sehr schön.
Ja, das hat auch für mich echt gut gepasst. Einfach so als Abschluss von dieser Match-Serie, die beiden jetzt gehabt haben. Und ich bin da auch echt ein bisschen neugierig drauf, wo jetzt die Wege hingehen. Also, weil ein Dijakovic sollte jetzt ja erstmal quasi aus dem Rennen um den North American Title so ein bisschen raus sein. Keith Lee hat den Titel behalten. Den sehe ich aber eigentlich auch fast schon weiter oben inzwischen. Mal gucken, ob man den da, ja, weiß ich nicht, vielleicht so nach WrestleMania schon irgendwie in eine andere Richtung pushen wird. Das wird spannend sein zu sehen. Auf jeden Fall ist es auch gut, dass jetzt hier ein Keith Lee wirklich seine Position gefunden hat. Und die beiden haben mir überzeugt, also das gibt's gar nicht. Also das Meckern, was wir jetzt hier gemacht haben, ich glaube, das würde man als normaler Zuseher würde man das sehr, sehr selten machen. Also sondern das ist jetzt auch eher so aus dieser Review-Situation heraus, aus unserer Situation heraus als Podcaster hier begründet, dass wir jetzt das so ein bisschen sezieren. Ansonsten war das ein super unterhaltsames Match und man war sofort in der Card drin und da gibt's wirklich nicht viel, gerade auch wenn du live im Publikum bist, dann feierst du das Ding einfach nur ab.
Ja, also, natürlich.
Muss man auch ganz klar sagen.
Muss aber noch eine Sache, eine gewagte Aussage treffen. Keine Ahnung, ob du es, also du wirst es wahrscheinlich nicht so sehen. Für mich Dijakovic kein Star und nicht mehr als ein Midcarder.
Ja, das ist eine schwierige Kiste. Ich finde.
Für mich, also ja. Wenn ich jetzt übertreibe, wenig bis null Charisma.
Das ist halt das Problem. Das sehe ich halt eben auch. Ich finde den Typen sehr unterhaltsam. Ich mag den auch, aber hat eben das. Die Personality von einem Stück kroatischem, ich weiß gar nicht, was für ein Brot hat man da?
Ich weiß. Keine Ahnung.
Ja, von einem Blini vielleicht. Ich weiß es nicht. aber nein, fehlt halt eben die Persönlichkeit und irgendwie auch hier und da muss dann eben auch diese Aggressivität mehr raus. Vielleicht bräuchte er einen Manager. Ich glaube, da könnte ich mir es dann noch vorstellen, wenn er jemanden hat, der für ihn spricht. Das war aber immer so ein bisschen was ihm gefehlt hat. Der war immer extrem beeindruckend von der Physis, aber so die natürliche Ausstrahlung bringt er da eben nicht mit, sondern der lebt eben davon, dass er halt einfach fast 2 Meter groß ist und krassen Scheiß machen kann.
Ja, das ist halt die Sache, weil so auch der Entrance, da kam er halt raus und hat so diese so Boxer und so Kicks gemacht, zum Beispiel wie es auch so ein Kyle O'Reilly macht. Und meine Freunde gucken uns an, haben so gedacht so, ja, das war jetzt irgendwie nicht cool.
Nee.
Also das ist so dieses, also ich weiß halt nicht, was er mir sagen will. So im Match, das macht Spaß, den zu sehen, aber so auch so als du die Promos gesehen hast, da mit einem Keith Lee und einem Damian Priest, also da geht ja, also jetzt nicht, dass Damian Priest überragend ist, ne, aber da geht halt ein Dijakovic schon irgendwie unter.
Damian Priest, finde ich, hat auch irgendeine komische Aura. Also der hat irgendwie was.
Ja, genau, der hat da so ein natürliches Charisma, ne?
Genau, aber dem fehlt auch noch ein bisschen was.
Ja,
aber Keith Lee überstrahlt ja halt komplett. Der muss ja nur mal der muss nur einmal in der Luft schnüffeln und dann sind die Leute sofort hinter ihm.
Ja. Das kann er.
Deswegen, also ich bin da bei dir bei der Dijakovic-Geschichte gar nicht so weit weg. Aber ich mag den halt trotzdem. Ich fand den immer geil irgendwo. Schon beim ersten Match, was ich von dem gesehen habe, war damals gegen Bad Bones, John Klinger irgendwo bei der WXW. Da war ich live im Publikum. Das war halt, die haben sich da die Bomben um die Ohren gehauen. Das war ein grottengutes Match. Grottenschlechtes
Match. Grottengutes. Das sag ich ja nicht. Ich sage einfach nur, dass er halt kein Charisma hat.
Ja, eben. Das ist halt ein bisschen das Problem. Machen wir weiter. Wir haben danach den Street Fight zwischen Tegan Nox und Dakota Kai, die beiden ja in einer ja, durchaus persönlichen Fehde verstrickt gewesen mit dieser Attacke bei Wargames, die wir da gesehen haben und dem Heel-Turn von der Dakota Kai. Für mich war Tegan Nox hier so ein bisschen die Unbekannte, weil ich bis jetzt noch nicht so 100% mit ihr warm geworden bin und ich nicht so genau wusste, ob die es schaffen wird, mich hier wirklich in den Bann dieses Matches zu ziehen. Also Dakota Kai mag ich ganz gern. Ich finde auch die neue Persona ganz cool. Aber das war so ein bisschen so ein Match, da habe ich mich überraschen lassen, sagen wir es mal so. Und ich muss sagen, ich finde, die beiden haben hier hart gearbeitet und das war ein sehr ordentlicher Streetfight mit einem blöden Ende, Kai.
Das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Also ich mag es, dass hier die Stipulation zur Fehde passt, sehr, sehr gut zur Fehde passt.
Ja.
Und es nicht wieder so ist, ja, mach doch mal ein das und das Match, so wie ein bisschen Baron Corbin und Roman Reigns, wo du einfach gesagt hast, ja, wir haben jetzt so einen Hut, wir ziehen eine Stipulation raus und das macht er dann. Sondern hier hast du gemerkt, ja, die beiden müssen jetzt, also das ist ja so wie so ein besagtes Grudge-Match, so die können sich jetzt wirklich nicht leiden und da bringt es jetzt nichts, irgendwie einen normalen Kampf zu haben, sondern die wollen sich richtig vermoppen und deswegen Street Fight.
Ja.
Das fand ich gut, hat sich auch direkt gezeigt. Natürlich auch nochmal durch den Angriff von Kai im Entrance von Nox. Das mochte ich auch.
Ja.
Und es ging ja direkt irgendwie los. Also dann wurden Waffen genommen, also irgendwie Stühle und Mülltonnen und alles. Ich sag mal, das altbekannte Problem, das, was man manchmal hat, dass man sagt, bei Frauenmatches ist es manchmal so, dass die Sachen nicht so diese Wucht haben, wenn sie zuschlagen oder wenn sie irgendwo reinspringen. Zum Beispiel muss ich sagen, diese eine Aktion, wo zum Beispiel Tegan Nox Dakota Kai diese Mülltonne auf den Kopf gesetzt hat und dann ja. angerannt gekommen ist, so mit so einem Backflip.
Das macht auch gar keinen Sinn.
War auch so, was war das denn? So, er macht doch einen Cannonball, da ist viel mehr Wucht hinter.
Ja, eben, diese Aktion macht halt keinen Sinn, weil du hinter die keine Wucht kriegst, außer du schmeißt dich so in deinen Gegner, dass du halt selber das Genick brichst.
Ja, eben, also war so ein bisschen zum Beispiel, doof.
Wo man diese Wucht ganz gut dargestellt hat, war bei diesem Angriff mit dem 2x4, der da quasi an den Ringpfosten geschlagen worden ist und so. Das fand ich dann schon ganz gut. Aber
was ist denn ein 2x4? Meinst du dieses?
Ja, so ein Brett halt, dieses.
Hä, ja, da war das nicht das so ein Cricket, nicht Cricket, doch.
Ja, so ein Cricket-Schläger? Halt.
Ja, so. Wenn ich aufpasst, kriegt einer gepaddelt.
Genau. Ich wusste es halt auch nicht. Ich hab hier nur Schläger stehen. Ja. Und anders steht 2x4. Also auf jeden Fall dieser Paddel. Ne?
Wer gegen mich turnt, kriegt einer gepaddelt.
Genau das. Ne? Wenn ich aufpasst, kriegt auch einer gepaddelt.
Ja.
Wer redet? Richtig, da wird gepaddelt. So, ja, also was ich aber ganz krass fand, also diese Aktion mit der Mülltonne, totale Mumpitz, was dann aber wiederum krass war, war der German Suplex auf die Mülltonne.
Das ist wahr. Also das mochte ich dann auch wieder. Da hast du auch gemerkt, da war richtig Wumms hinter, oder auch zum Beispiel dieser, wo dann, glaube ich, das war auch Kai, die dann Tegan Nox aufs Apron gesetzt hat, oder wie du sagen würdest, auf die Ringschürze gesetzt hat und dann mit dem Deckel vom Mülleimer da komplett gegen den Kopf gezimmert hat.
Ja.
Da war auch so, oh. Also das machen wir jetzt auch wieder einfach so, okay. Das war dann schon krass.
Ja, Apron, weißt du?
Auf dem Apron.
Apron.
Apron-Tegu.
Genau. Generell finde ich, das war ein recht schnell geführtes Match. Das war ein intensiv geführtes Match. Wir haben auch schon mal Damen-Streetfights gesehen, die nicht so waren. Aber du hast hier gemerkt, dass die beiden wirklich Gas gegeben haben und dass die wirklich viel Aufwand betrieben haben, damit das hier alles gut aussieht. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Kampf so unterhaltsam wird, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, da war hohe Dramatik drin, das war schnell geführt, da war Wucht hinter, auch dann mit Stuhlschlägen und keine Ahnung was. Ich fand diese Aktion mit dem Ringpfosten hätte ich auch hier wieder nicht gebraucht, weil das sah auch wieder ein bisschen merkwürdig aus, weil nicht genug geklebt worden ist.
Das habe ich auch nicht verstanden, so wickel einmal drum, ja okay, reicht schon.
Das ist Duct Tape, das reißt nicht, weißt du?
Ja, wirklich, das ist Qualität. Haben sie aus Deutschland geholt.
Ja.
Ja, was ich auch noch loben muss, ist, ich mag's nicht, oder ich find's manchmal doof, wenn wir so alte Freunde gegeneinander haben. Und dann ist dieses typische, ja, das Face ist gerade den Heel komplett am Verkloppen. Und dann kommt so, ja, jetzt hab ich aber Gewissensbisse. Und dann denke ich 3 Minuten erstmal nach, mache ich das oder mache ich das nicht? Und die Gefahr habe ich ja auch gesehen, und du hattest ja auch kurz diesen Moment, wo dann Tegan Nox so stand und dann, ja, mache ich das oder mache ich nicht, aber sie denkt dann 3 Sekunden nach, packt den Kopf von Dakota Kai in diesen Stuhl rein, nimmt Anlauf und will einfach den Kopf abtreten, und habe ich mir gedacht, ja, das ist konsequent. Also, das, was übrigens sehr, sehr gut getimed war, also das sah richtig, richtig gut aus, sie hat komplett durchgezogen und Kai im richtigen Moment weggezogen, sonst wäre es böse gewesen, aber das hatten wir zum Beispiel mal bei Gargano und Ciampa, da war es döver, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Dass dann da so ein Gargano 2 Minuten stand und so, soll ich nicht? Ja, nein, doch, oh. und hier hat es dann irgendwie, das mochte ich mehr, dass dieser Gewissensbiss nur kurz da war.
Ja. Und auch hier dann später im Verlauf ja auch so ein paar wirklich heftige Aktionen, die wir da gesehen haben. Ich fand beispielsweise, ich weiß nicht genau wieso, diese Attacke mit dem Laptop, die fand ich total cool. Auch, dass eine Tegan Nox sich das Ding schnappt und dann erstmal eine Dakota Kai damit eins vors Knie zimmert. Fand ich eine super coole Idee. Das wirkte so homogen innerhalb des Matchverlaufs, dass du einfach alles nimmst, was dir irgendwie einen Vorteil bringen kann, und du schlägst das notfalls eben auch auf diese Schwachstelle, weil auch eine Dakota Kai hat ja die Geschichte mit den Knieverletzungen. Das teilen sich die beiden, ja. Das mochte ich sehr gern. Und dass dann das noch weiterging. Die Sache mit der Kette, schwierig, aber was ich dann wiederum sehr mochte, war die Sache, wo dann beispielsweise das Bein eingeklemmt worden ist in diesen Stuhl, und ich habe mir hier aufgeschrieben, ja, sie wollte die gute Dakota Kai hier pilmenizen. Das war ja so diese Aktion, wo dann Steve Austin den Knöchel von einem Brian Pillman damals gebrochen hat, und dadurch hat man das hier immer im Kopf, und dann wurde ja hinterher auch noch der Kopf in dem im Stuhl quasi eingeklemmt, und das hat man ja auch noch aufgegriffen. Ich fand, das hat man hier echt gut gemacht, diese Intensität darzustellen, diese persönliche Fehde. Da war richtig Pfeffer drin, da war richtig Wucht drin. So, und damit kommen wir zum Ende. Beziehungsweise, ich ganz kurz noch ein Lob. Ich finde, Tegan Nox hat hier wirklich gezeigt, dass sie nicht nur eine von den, ja, wie soll man sagen, möglichen Top-Kandidatinnen ist, sondern ich glaube, die kann was reißen. Wie ist da deine Meinung dazu nach diesem Match?
Vom Können her auf jeden Fall. Charakter weiß ich halt nur noch nicht.
Ja.
Also, weil da ist Dakota Kai um einiges besser. Obwohl man halt wieder sagen muss, ich finde, es ist tausendmal einfacher, einen Heal als ein Face zu spielen.
Das stimmt. Aber ich finde auch, dass hier eine Tegan Nox auch schon eine andere Seite gezeigt hat.
Ja, aber das ist halt die Frage, kann sie das auch zeigen, wenn sie irgendwie dann nicht gegen ihre Erzrivalen kämpft? Das ist also die Frage, die ich mir stelle.
Ja, ich hoffe einfach, dass man da so ein bisschen Persönlichkeit reinbringt. Chris hat ja beim letzten Mal sie immer als Malibu Stacy bezeichnet. Da ist sie jetzt, glaube ich, spätestens mit diesem Match erstmal raus. Auch mit dem Outfit und dem Drumherum, das war schon eine andere Seite. Und es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf diese Persönlichkeit gemacht und darauf gemacht, welche Entwicklung die jetzt einfach in nächster Zeit nehmen. Und ja, jetzt kommen wir mal hier zum Finish, weil da war es ja wirklich diese Szene, es gab einen Tisch in den Ring, Tegan Nox hat Dakota Kai auf den Tisch gelegt und hat dann eben den Kopf von Dakota hier in den Stuhl eingeklemmt. Und dann kam eine Unbekannte, Raquel González kam dann.
Und ja, was sagst du dazu? So eine aus Mayan Classic, ne? Die so ein bisschen aussieht wie eine breitere, Sonya Deville.
Ja, genau. Stimmt, ich habe auch zuerst gedacht, wer Sonya Deville, ehrlich gesagt, ja.
Ja, und dann gab es die bekannten Who Are You Chants. Und dann gab es ein relativ, ja, nicht mal gebotscht, ich glaube, da war einfach nicht das altbekannte Problem, dass teilweise halt Frauen einfach nicht schwer genug sind, um diese Tische durchzubrechen, was wir jetzt schon so häufig hatten in Frauenmatches. Und dann auch vielleicht noch ein bisschen schlecht getroffen hat, den Tisch. Ja, das war auch wirklich einfach scheiße.
Das war halt wirklich schlimm. Also ich glaube, sie hat tatsächlich den Tisch nicht 100% richtig getroffen.
Aber also wir hatten sie auch schon bei Sasha Banks gegen Charlotte oder sowas oder gegen Bailey mehrfach, dass ich da siebenmal gegen den Tisch geworfen werden musste, dass das bis er kaputt geht. Also das ist, ja.
Auch deutsche Wertarbeit vielleicht.
Ja, genau. Aus Kruppholz.
Manchmal weiß es auch eben nicht. Also ich meine, wir haben das auch schon bei der WXW, das haben wir beide schon mal live miterlebt, beim Tables-Match. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
Ja, wo dann klar, natürlich, wie soll ich das vergessen? Wo dann Avalanche mit ganzer Wucht gegen den Tisch gerannt ist, ja auch irgendwann.
Genau, und das war ja wirklich, das waren ja alles großgewachsene Männer, muss man mal dazu sagen. Also auch einen Jay Skillet und einen Francis Caspian, glaube ich, war es damals noch, oder? Gegen Nero Consulting. Auch das sind
und
ja.
Und Bouncer und Ivan.
Stimmt, ja, und das sind alles große Typen. Also das hängt ja wahrscheinlich echt manchmal auch vom Tischmodell ab. Hier ist, glaube ich, einfach nicht gut gelandet, weil der Tisch ist ja auch quasi so unter der Wucht, der es aufprallt, so weggerutscht, ganz merkwürdig. Vielleicht war da auch irgendwas mit den Beinen nicht 100%, keine Ahnung.
Also einfach ganz mal Stopper dran machen. Ja, genau. Ich sage es ja immer so schön unter dem immer mit dem Stopper kleben.
Stoppersocken.
Ja, genau. Nur mit Stoppersocken catchen. Da hast du auch mehr Grip, wenn du mal so einen Camel Clutch oder so machst.
Ja.
Boah, Alter, das ist mein Gimmick. So Dingens einfach so, diese Matt Riddle, so barfuß, einfach mit Stoppersocken kämpfen.
Ja, ist eine Idee. Aber das sah auf jeden Fall richtig übel aus. Ich glaube, das hat auch richtig, richtig gut wehgetan, als sie da so komisch drauf gelandet ist.
Ja. Und ach man, nee, und auch diese Raquel González, dann auch der Blick, das sah auch einfach alles scheiße aus. Das war so dieses, manchmal versuchen es Leute auch zu hart, dann irgendwie böse auszusehen.
Ja.
Und dann, und wenn du das dann irgendwie noch so 15 Sekunden im Close hast, ist das nicht gut.
Ja, da passte relativ wenig zusammen. Ich habe mir auch in dem Moment nur gedacht so, oh Leute, das war so ein cooler Kampf, der hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde es ja okay, wenn dann irgendwie so durch Eingriff gewonnen wird, aber.
Aber nicht so.
Ja, genau. Das war halt einfach blöd. Das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, das hat mir wehgetan, aber machst du nix. Und dann auch, dass eine Dakota ja auch so unwissend in Richtung González geschaut, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das wird wahrscheinlich dann jetzt die Storyline quasi für die nächsten Wochen sein, diese Verbindung dazu erklären.
Ja. Also hat ein echt spaßiges Match zum Kackende geführt.
Ja. So sieht's aus. Auf jeden Fall, Dakota gewinnt das Ding dann hier eben, wirklich nach diesem Chokeslam auf den Tisch, neben den Tisch, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und damit war die Sache hier gegessen. Aber trotzdem zwei Matches auf der Card, zwei richtig gute Dinger, die wirklich Spaß gemacht haben. Weiter ging's mit
Ich fand's schön, dass das Match nicht länger als 20 Minuten ging. Also es ging irgendwie 14 oder 15 Minuten. Das war auch mal ganz angenehm.
Ja, das stimmt. Brauchst du ja auch zwischendurch mal. Also, es war jetzt ja noch nicht mal eine Verschnaufpause.
Nee, aber es ist einfach auch mal so, auch einfach nur, dass es auch geschafft wird, eine Matchgeschichte in 30 Minuten zu erzählen und nicht in immer 30.
Ja, in 13, in 15 und nicht in 30. Du hast in 30 und in 30 gesagt.
Oh ja. Ja, weil ich jetzt schon wieder bei Finn Balor und Gargano bin.
Ja, das stimmt. Aber erstmal kommt davon danach noch eine Ankündigung. Das ist NXT UK Dublin gibt es am 26. April 2020, also noch im, ja, im WrestleMania-Monat hier. Und offensichtlich verfolgt man jetzt bei NXT UK so einen 3-Monats-Rhythmus, oder?
Ja, ich glaube schon. Januar? Finde ich auch, also habe ich erstmal Spaß dran.
Ja.
Also freue ich mich drauf. Und ich muss erstmal ganz kurz gucken, was das für ein Tag. Na, ja, okay, steht auch einfach da drauf, es ist ein Sonntag. Oh Mann, warum ist denn wieder ein. Oh, ja, finde ich kacke. Abschaffen.
Ja, so ist es dann halt. Aber auf jeden Fall da NXT UK. Anscheinend macht WWE jetzt da ernst und fährt das Großereignis-Pensum so ein bisschen hoch. Und auch da, ich finde es auf der einen Seite richtig gut, weil das die NXT Takeovers, die es bis jetzt gegeben hat, sind wirklich spannend. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem gespannt, was NXT UK weiterhin für den europäischen Markt bedeutet, weil da wird ja weiterhin ja, verpflichtet, was das Zeug hält, um es mal so auszudrücken. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir so einen schönen 30-Minuten-Klopper, um es mal so zu sagen. Aber ich muss sagen, mir hat das Ding total Spaß gemacht. Ich finde, das war ein richtig starkes, gut erzähltes Match. Mir hat hier auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten den Finn Balor in der neuen Rolle richtig, richtig gut gefallen. Mit der Intensität und mit der Gnadenlosigkeit, die er hier an den Tag gelegt hat. Relativ seichter Anfang. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was dich vielleicht so ein bisschen rausgenommen hat. Oder ich fand die Anfangsphase, die war schon sehr langsam, ehe dann auch wirklich ein Finn Balor hier dann auch mit Härte eingestiegen ist, oder?
Ja, das ist mein Problem. Also ich glaube, ich habe wirklich 15 Minuten gebraucht, um das Match zu kommen. Weil, also auch so dieser, der Entrance von dem Finn Balor, das wirkt mir immer so sehr tryhard, ja, ich bin jetzt der Böse. So dieses, also das ist immer wie so ein Kind, was gerade böse guckt. So, dann wird nochmal irgendwie die Zunge rausgestreckt manchmal und dann werden so die Augenbrauen runtergezogen und das. Keine Ahnung. Also das kaufe ich dem irgendwie nicht ab oder zu dem Zeitpunkt habe ich es ihm nicht abgekauft. Und er war so, ja, nee, du bist also so, ja, du siehst super krass aus, aber irgendwie so böse und cool, wie du gerade tust, bist du nicht, meiner Meinung nach. Und das war auch mein Problem. Und am Anfang war es wirklich, ja, klar, du hast halt diese Feindschaft zwischen Gargano und Balor und die hast du auch gemerkt. Und da waren auch immer wieder coole Aktionen bei, aber es war trotzdem für mich erstmal ein gutes Gargano-Match mit einem typischen Finn Balor. Mit den Sachen, die ich schon 100-mal bei Raw gesehen habe, die ich 100-mal bei SmackDown irgendwo gesehen habe oder in irgendwelchen, keine Ahnung wo, Shows. Und es war nichts anderes als sonst. Weil das war ja auch nicht der Demon Finn Balor, sondern es war also so die Aktion, die du immer kennst. Und so, oh ja, cool, Sling Blade, wow, habe ich ja noch nie gesehen. Und irgendwann hast du da gemerkt, nee, jetzt ist es nicht mehr der Balor von Raw und SmackDown. Jetzt gerade ist so eine andere Intensität drin, da ist eine andere Härte drin in den Aktionen, das ist asozialer auch. Und da hatten sie mich dann, aber das hat wirklich, glaube ich, 15 Minuten mindestens gedauert bei mir, bis ich wirklich drin war. Und dann auch, um kurz vorwegzugreifen, am Ende habe ich mir gedacht, Mann, Finn Balor, du Bastard. Und da ist dieser Heel-Charakter bei mir so gut angekommen. Also, er hat mich dann geschafft, in diesem Match zu überzeugen, aber ich habe mich damit echt schwer getan, aber gegen Ende hin war ich wirklich komplett drin und sag jetzt auch, nee, Finn Balor, Heel macht da schon sehr gut.
Ja, das ist ja auch das, was wir noch bei kurz nach seinem Turn so ein bisschen bemängelt haben, dass er da noch so ein bisschen rumgedümpelt ist. Ich finde, das hat bei mir nicht eine Viertelstunde gedauert. Also ich fand, das war ein richtig gut gepacedes Match, wo man sich aber eben Zeit gelassen hat am Anfang und auch ein bisschen die Geschichten ein bisschen erzählt hat und auch irgendwann einfach gesagt hat, wie du gerade eigentlich ganz gut auf die Kai-Art und Weise hier analysiert hast, dass ein Balor auch einfach irgendwann die Schnauze voll gehabt hat und dann gesagt hat, so, jetzt hau ich ihm halt eine rein. Und das soll ein Bösewicht wie ein Finn Balor machen. Und ich mochte auch, dass wir eigentlich über lange Zeit auch gar nicht diese krassen, spektakulären Aktionen, wie wir sie beispielsweise im ersten Match gehabt haben, gesehen haben, sondern ganz viel Tritte, Schläge, Haltegriffe, Tritte, Schläge in der einen oder anderen Weise, mal aus dem Stand, mal aus dem Laufen heraus, was auch immer. Das hat mir gut gefallen, dass wir hier so auch eine andere Art Matchführung gesehen haben, die sich auch von den beiden Matches, die wir davor hatten, wirklich sehr, sehr stark abgesetzt hat. Und ich mochte das. Und zugleich mochte ich das, wie du auch gerade richtig gesagt hast, dass du wirklich eine Steigerung in der Intensität gehabt hast. Es wurde immer, immer härter, es wurde auch immer persönlicher. Also spätestens dann, wenn dann auch ein, also da waren einige geile Angriffsphasen auch drin. Also da hat auch ein Finn Balor hatte mal so wirklich mal so in den Turbo quasi geschaltet und hatte eine Aktion nach dem anderen irgendwie runtergerissen. Aber es gab dann auch so Momente, wo ich gedacht habe, so Mensch, jetzt wird's aber richtig persönlich. Und das war beispielsweise, als dann auch ein Johnny Gargano einen Finn Balor hier nachgemacht hat und den John Woo Dropkick gezeigt hat und sowas. Das fand ich nett. Das gehört für mich aber auch in so eine Fehde dazu, oder?
Ja, natürlich, klar. Also das ist halt genau das, also noch geiler ist, als wirklich den Gegner auszukontern und sagen, ja, ich kenne deine Aktion, ist zu sagen, ich kenne deine Aktion so gut, dass ich sie jetzt mache. Da bin ich sowieso großer Fan von. Deswegen mag ich es auch immer, wenn irgendwie Finisher geklaut werden oder sowas.
Ja, und die Schlussphase generell dann auch wieder Konter auf die Dropkicks, Konter auf die Trademark-Moves. Das war schon richtig, richtig geil. Und ich mochte dann auch die Art und Weise, wie das Ding dann hier eben ausgegangen ist. Willst du noch was sagen zu dem Rest des Matches?
Ja, nur kurz was, danach kannst du das auch hier abschließen. Was ich sehr schön fand, ist dadurch, dass, also, die haben ja wirklich viele Signature-Moves gezeigt. Das Gute war aber immer, es waren Signature-Moves. Es war nie dieses, Finn Balor hat jetzt nicht 7-mal ein Coup de Grâce gezeigt oder sowas. So, ja. Es wurde irgendwie angesetzt oder sowas und dann ging auch mal einer durch und klar, du hast natürlich immer deine obligatorischen Nearfalls, aber dann sogar Gargano zeigt er seinen Slingshot-DDT, wo du weißt, ja, ist ein Signature-Move oder er zeigt diesen Spear, ist das auch ein Slingshot-Spear? Keine Ahnung.
Ja.
Aber so, es wurde jetzt nicht immer so, ja, ich zeige jetzt meine Finisher und nochmal meine Finisher, sondern das waren wirklich diese Signature-Aktionen, wo du sagst, ja, das ist schon eine größere Aktion von ihm, aber nichts, um das Match zu beenden, die haben sie dann häufiger gemacht. Und das gefällt mir viel, viel besser, als jetzt mache ich 6 Bloody Sundays und gucken, wann er liegen bleibt. Weil als dann hier zum Beispiel am Ende der Stomp durchging und dann der Bloody Sunday und danach Ende war, das war gut, das war richtig, weil du weißt, so, wenn der durchgeht, dann ist vorbei. Da müssen nicht 2, 3, 4 sein, sondern, nee, das reicht. Und der sah auch super böse aus übrigens.
Das stimmt. Auch in der Folge der Aktionen zum Ende hat das hier auch gut gepasst. Davor gab es ja auch noch diese Aktion auf den Tischen quasi, wo es diesen John Woo Dropkick da gab, wo ein Johnny Gargano ja quasi von den Tischen runter gedropkickt worden ist, was halt auch cool aussah. Nicht 100% Logik, aber es ist Wrestling irgendwo, das passt schon. Und dann eben in dieser Abfolge Double Stomp und auch das dann ein Finn Balor eben sagt, hier, nee, ich bin nicht der mit dem Coup de Grâce gewinnt, sondern ich bin der, in Anführungsstrichen, ich bin der Bullet Club Finn Balor, ich bin der Prinz. Ich finish den hier mit dem 1916. Ja, und das hat für mich dann eben auch nochmal so ein bisschen diesem Kampf hier die Krone aufgesetzt, weil das war echt auch dieses so, nee, ich will nicht hier der sein, den ihr von Raw kennt, ich will nicht der sein, den ihr von SmackDown kennt, ich bin der hier euren Helden Johnny Gargano finisht, indem er ihn kopfüber in die Matte rammt.
Ja.
Und dann auch dieses dominante Cover zum Schluss, das fand ich eine harte Ansage. Also auch
ja, die Zunge war ein bisschen kacke. Aber sonst fand ich's gut.
Aber das Bild war doch so krass, oder?
Also, natürlich. Dass du da einen, das war ein klarer Sieg, ne?
Ja, ja,
eben. Also das war so ein klarer Sieg, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand tappt. Das war jetzt kein Cover, was irgendwie so durchgeht, sondern so, da hätte er jetzt auch mindestens bis 5 zählen können.
Ja. Also ganz klare Positionierung hier von Finn Balor, der ja dann wirklich jetzt hier erstmal quasi ganz oben in der Top-Riege angekommen ist. Und Johnny Gargano, der ja dann hier auch eine ja sehr deutliche Niederlage eingesteckt hat und dann natürlich dann hinterher trotzdem nochmal in Main Event eingegriffen hat. Durchaus eine spannende Entwicklung, auch wenn wir natürlich dann später, müssen wir noch kurz drüber sprechen, mit Tommaso Ciampa quasi wieder so eine alte Fehde haben, die hier wieder aufgewärmt wird. Oder man macht hier so ein Vierergedönse für WrestleMania.
Schauen wir mal. Nee, also können wir gleich beim Main Event drüber reden. Ja.
Genau.
Ja, aber es war auf jeden Fall eins der besten Baylor-Matches seit langer Zeit.
Ich fand das bockstark. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich fand, das war, also so im Nachgang habe ich halt überlegt, was ist mein Lieblingsmatch? Und ich glaube, dass das hier so ein Ding ist. Klar, das Tag-Team-Match war auch richtig geil, aber ich glaube, von der Geschichte her, die mit da reingespielt hat, hat mir das hier fast noch eine Stufe besser gefallen.
Ja, nee, aber also ich finde es schön, dass wir jetzt auf jeden Fall wieder einen Finn Balor sehen, wo man sagt, yo, vor dem muss man auch Respekt haben. Und das ist nicht nur einer, der jetzt hier und da mal gegen Bobby Lashley kämpft. Ja, das mag ich.
Bin ich bei dir. Also Finn Balor hier ganz klar positioniert, sehr dominant. Und im Gegensatz zu dir mochte ich auch die Art und Weise, wie er sich dargestellt hat. Klar, vielleicht Zunge hier und da mal zu viel. Aber allein die Art und Weise, wie er da seinen Körper präsentiert hat, ich finde den mega beeindruckend gerade. Ne? Und ich weiß aber auch, was du meinst mit dem Trying too hard, hier von wegen mit dem böse gucken und die Nase rümpfen und so. Das war manchmal schon ein bisschen drüber. Naja. Nächstes Match. Wir haben als nächstes den Kampf um die NXT Women's Championship und natürlich da auch so ein bisschen, ja, Vorgeschichte für das WrestleMania-Match gegen Charlotte ja hier. Wir haben Championess Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Die zwei wahrscheinlich körperlich dominantesten Frauen, die wir im NXT-Roster hier haben. Beide in den letzten Monaten und Wochen wirklich stark dargestellt worden. Rhea Ripley spätestens seit der Survivor Series bei jedem irgendwie auf dem Plan. Eine Bianca Belair seit dem Rumble irgendwo. Und wir haben Bianca schon häufiger in so großen Matches gesehen. Sie war schon häufiger in großen Titelmatches und hatte bis jetzt noch nicht so das große Standout-Ding dazwischen gehabt. Ich muss aber sagen, auch wenn das Match jetzt hier vielleicht nicht das beste Match auf der Card ist, das war trotzdem ein sehr gutes Match. Und vor allen Dingen eine Bianca Belair hat mir hier gut gefallen. Und ich mochte generell das Zusammenspiel dieser beiden Athletinnen wirklich hier, weil wirklich diese beiden krassen Powerhouses ja eigentlich aufeinander getroffen sind. Das mochte ich echt gern. Wie hat dir es gefallen?
Also ich finde, beide sind überragende Athletinnen, also und auch sehr gute Wrestlerinnen. Gerade dafür, ich weiß gar nicht, wie alt eine Bianca Belair ist, aber eine Rhea Ripley ist ja super jung und ich glaube, eine Bianca Belair ist auch nicht wirklich alt. Also du siehst, glaube ich, hier sind zwei Talente im Ring und von denen wir sicherlich noch sehr, sehr viel sehen werden. Das Match hatte halt nur das Problem, dass es eben nach dem Gargano-Bella-Match kam, was dann irgendwie 30 Minuten Emotionen waren, also Hardcore-echte Gefühle. Und du hast wirklich gemerkt, die Crowd, die ist gerade ein bisschen außer Puste. Dazu kam halt noch, dass das Match dass halt die Planung relativ ungünstig war, weil die Fehde zwischen Rhea Ripley und Charlotte läuft halt schon. Und dann ist die Chance, dass eine Bianca Belair gewinnt, quasi null. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, weil du hattest irgendwie vorher das Baylor-Gargano-Match, wo du sagst, okay, prinzipiell könnten beide gewinnen. Und hier hattest du dann eben Rhea Ripley gegen Bianca Belair und du warst jetzt zu 99% sicher, ja gut, Ripley muss das Ding machen. Und das waren so ein bisschen die Probleme, mit dem das Match kämpfen musste. Aber trotzdem, die beiden super gut harmoniert zusammen, gute Aktionen gezeigt, auch irgendwie dann immer wieder versucht, die Crowd wieder anzuheizen durch krasse Aktionen oder sowas, was sie auch geschafft haben, irgendwie beide die ihre Stärke gezeigt oder auch dann wieder ich find's immer wieder erstaunlich, wie athletisch eine Rhea Ripley ist für ihre Größe.
Ja.
Also wie gut die sich bewegen kann und so, das sind so Kleinigkeiten, die mir dann auffallen, zum Beispiel, wo sie dann irgendwann mal von draußen in den Ring reingerollt ist und sich dann quasi reinspringt, slidet. Ich bin so, ja, das würde ich halt nie schaffen. Ich würde so mit dem Kopf hängen bleiben, mit dem Fuß an der Matte hängen bleiben und rausfallen. Und auch dieser Sprung von der Bianca Belair nach draußen, also das war schon sehr gut. Die hatten einfach nur eine ungünstige Position auf der Card und das Booking war ungünstig.
Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die beiden hier trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, echt eine gute Leistung gezeigt haben. Es war vielleicht nicht so, dass mit der größten Spannung erwartete Match. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen was hier gefehlt hat.
Genau, das ist es eben. Also die Spannung war jetzt nicht da, aber es war ein richtig, richtig gutes Match.
Ja, und ich glaube, das war auch ein Standout-Match für eine Bianca Belair, weil sie auch wirklich mal gezeigt hat, so ja, sie gehört auch wirklich da oben hin. Wie gesagt, da waren bei den anderen Titelmatches, die sie gehabt haben, da hat man immer ein bisschen gemerkt, dass sie nervös gewesen ist. Hier hatten wir zu 90% war alles sauber, es war eine gute Dynamik in den Aktionen. Du hattest eigentlich immer das Gefühl, dass die beiden hier auf Augenhöhe agieren und dass auch eine Bianca Belair eine Rhea Ripley hier wirklich in Bedrängnis bringen kann. Also alles spätestens, wenn sie dann den Zopf auspackt und dann auf einmal die Peitschenhiebe kommen. Ich finde das immer noch beeindruckend. Ich weiß nicht genau, wieso, das funktioniert bei mir irgendwie. Aber auch ansonsten, wie du schon gesagt hast, die harten Aktionen, die sie da gezeigt haben, Das hat schon funktioniert. Und Rhea hat eigentlich genau das gemacht, was sie auch schon in den letzten Matches schon immer getan hat. Sie hat mit der Härte immer wieder dagegen gehalten. Die Chops von ihr, die sind ja auch aller Ehren wert, um es mal so zu sagen. Und das zum Ende hin eben, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade nennen soll, weil das war schon so ein bisschen mir ein bisschen zu viel, dieses Gekraxel auf dem zweiten Seil.
Ja, muss man so ganz blöd auszudrücken. Das Riptide sah ein bisschen doof aus. Der Riptide, die Riptide.
Ja. Ja, das sah nicht ganz so kraftvoll aus, wie wir das erwartet hätten. Auch dieses Geplänkel vorher mit der Sunset Bomb mir nicht so mega gefallen, aber die beiden haben sich wirklich bemüht, hier das was Großes rauszuholen. Und klar, das war natürlich jetzt so auch von der Matchzeit her und von der Position her hat man gemerkt, auf dem Match liegt nicht unbedingt der allergrößte Fokus. Das war auch für die Zuschauer mal so ein bisschen da, dass sie ein bisschen verschnaufen konnten. Brauchten sie auch nach den harten Matches, die wir davor gesehen haben. Deswegen schwieriger Spot auf der Card, aber ich finde, die beiden haben jetzt Maximale draus gemacht. Punkt, Ende, aus. Deswegen, aber war dann nicht verwunderlich, dass dann eine Rhea Ripley hier wirklich das Ding gewonnen hat. Das war nicht verwunderlich. Und natürlich gab es da im Anschluss dann auch noch die Attacke von einer Charlotte Flair hinterrücks, ne? Und damit dann auch die quasi die Bestätigung, dass wir die beiden hier bei WrestleMania sehen werden. Es gab eine Natural Selection unter anderem und ein bisschen Posing natürlich. Und eine Bianca Belair ist auch noch in die Ringtreppe hier reingeschleudert worden. Das hat dann eben schon nochmal so ein bisschen Bock auf WrestleMania gemacht. Deswegen jetzt die Frage, was sagst du zu dem Match bis jetzt? Also Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ist das für dich ein großes Damen-Match? Auch, dass wir jetzt hier quasi eine Charlotte haben, die den Rumble gewinnt und um den NXT-Titel antreten möchte?
Ich weiß, also wir haben da ja schon nach dem Rumble auch drüber gesprochen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Ansetzung Ripley gegen Charlotte finde ich gut. Also, und das ist auch irgendwie, also das wird auch eine Rhea Ripley sehr gut darstellen können und sowas. Ich hätte übrigens immer gedacht, dass Toni Storm diejenige ist, die jetzt das Rhea Ripley-Treatment bekommt übrigens. Also ich hätte nie gedacht, dass es eine Ripley so durchsetzt, aber finde ich sehr gut, weil sie ist fantastisch. Wie das jetzt mit dem Rumble ist, ob man das jetzt so gebraucht hätte oder ob einfach eine Charlotte auch so hätte sagen können, hier, ich will das Match bei NXT, ich weiß es nicht. Und ich würde es auch nicht gut finden, wenn Charlotte das Ding gewinnt. Aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich auf das Match, das ist eine gute Ankündigung. Und allein dadurch, dass ich jetzt sage, ich weiß nicht, wer gewinnt oder wie, wo hin und her, zeigt auch schon mal, dass eine gewisse Spannung drin ist. Also das ist also das Gegenteil stimmt. Von dem Bel Air Ripley Match, wo du sagst, yo, Ripley gewinnt. Deswegen, also da bin ich, da schon gespannt drauf, aber also das kann gut werden, das kann aber auch irgendwie bookingtechnisch nach hinten losgehen, wenn du jetzt sagst, ja, Charlotte macht jetzt ein paar Mal Natural Selection und dann gibt's ein Figure 8 und dann tappt Ripley aus.
Ja, das hoffe ich eben nicht. Ich hoffe auch einfach, dass das hier vielleicht mal ein Rumble-Sieg wird, der quasi in der Niederlage endet, weil das muss auch mal sein. Ich möchte, dass da Rhea Ripley rausgeht. Dann
das müsste, glaube ich, jeder. Sagen,
ja, aber da kann man natürlich immer noch sagen, so, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen overpushed oder so, aber Charlotte ist eigentlich nicht nötig, dass sie jetzt hier dann den Titel dann bei WrestleMania gewinnt. Nee. Deswegen dann lieber das Spotlight auf die junge, aufstrebende Rhea Ripley und dann kann man eben danach weitersehen. Aber ich mag diese Fehde bis jetzt ganz gern. Ich bin nicht 100% into it, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, das Match wird einiges rausreißen können, weil das sind zwei Top-Athletinnen, die sind, also auch von der Physis her, bringen die eigentlich alles mit, dass das ein richtig gutes Ding wird. Und wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Hass mit ins Spiel kommt, wie wir es jetzt dann auch gesehen haben, ich glaube, dann kann das ein richtig schönes Match werden. So, machen wir weiter, weil es waren ja auch diesmal 6 Matches auf der Karte, nicht nur 4 oder 5 wie sonst immer. Wir haben danach das Match um die NXT Tag Team Championship. Auf der einen Seite haben wir die Gewinner des Dusty Classics hier, die Broserweights, Pete Dunne und Matt Riddle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die Undisputed Era, die Champions. Und ich muss dich jetzt erstmal fragen, also grundsätzlich die Vignetten im Vorfeld, die waren ja super witzig von den Broserweights und so und die passen ja irgendwie gar nicht zusammen, aber irgendwie sind sie trotzdem mega unterhaltsam. Aber die entscheidende Frage ist natürlich hier,
how much fish could Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish? Das ist die Frage.
Genau, das ist die Frage. Ich wollte gerade einatmen und habe mich gerade gefragt, ob ich das in einem Rutsch hinkriege. Wie fandest du diese Sache? Ich fand es ja wieder super witzig, dass die auch hier dieses Browser-Wait-Mobil da mitbringen konnten mit der Trophy drauf und sowas. Das war ja schon super witzig. Aber fandest du, das war mit diesem Slogan nicht ein bisschen viel?
Ja, na, also ich habe mich auch gefragt, ob es beim ersten Mal, ob es bei NXT gemacht haben, wirklich gewollt war oder ob sie einfach gesagt haben, okay, es war witzig, jetzt machen wir ein Shirt draus. Also die haben es halt schon gut gemacht, ne? Und ich fand es auch witzig immer mit diesem, dass es dann natürlich auch, dass es wie so bei Karaoke gab, dass dann auch der Fisch da drauf war und dann irgendwann auch noch Bobby Fish da auf diesem, also mit seinem Kopf auf diesem Fisch drauf. Also ja, natürlich ist witzig. Das ist aber auch dieser Riddle-Humor, den ich eigentlich ganz lustig finde, weil es so doof ist. Und dieser schöne Kontrast zwischen, ja, Riddle ist halt schon so ein funny Typ, aber der kann dich ja doch tot treten. Und das mag ich dann irgendwie. Klar, ob man das jetzt so in die Länge hätte ziehen müssen, sei mal dahingestellt, ne? Aber ich habe einfach immer meinen Spaß daran, wenn ich sehe, wie da so ein Matt Riddle sich komplett zum Affen macht und einfach Pete Dunne mit seinem Resting Bitch Face daneben steht und so komplett keine Emotion zeigt. Also so allein da hasse mich schon.
Ja, deswegen meine ich ja, der Kontrast zwischen den beiden ist halt so krass und so deutlich.
Ich liebe aber auch diese Odd Couples.
Ja, natürlich. Und damit hat man hier auch im Match sehr gut gespielt, wie ich finde. Ne? Da ist ja häufiger was daneben gegangen, auch kurz vor Schluss dann nochmal irgendwo, wo der Spear daneben gegangen ist und sowas. Und man hat ja die ganze Zeit damit gespielt, dass die beiden hier auseinanderbrechen könnten, aber es ist ja nicht gekommen. Und stattdessen kam es genau andersrum, aber wir fangen mal besser von vorne hier an. Also grundsätzlich erstmal wieder Tag-Team-Matches bei NXT, immer geil, oder?
Wirklich fantastisch. Also zwei Sachen. Zum einen, was echt ein Dream-Match von mir ist, ist, dass ich irgendwann mal sehen könnte, Matt Riddle gegen Kyle O'Reilly in einem Ambition-Match. Das würde ich unfassbar gerne sehen. Und zum anderen, ich finde, man vergisst immer wieder, also generell, wie gut Fish und O'Reilly zusammen sind, aber ich zumindest, oder vielleicht geht's auch vielen anderen so, man vergisst immer, wie unfassbar gut ein Kyle O'Reilly ist. Also der hat auch hier wieder so Aktion gezeigt. Ich finde, der ist ein fantastischer Wrestler.
Ja.
Also das ist, das muss man wirklich mal loben. Also wie gut der Typ ist und seine Aktion, wie da jede Bewegung Sinn macht und so, keine Ahnung, also so, alleine wieder in so einen Kneehook reinspringend und den dann perfekt hat. Also der Typ ist überragend gut. Ja, und an sich zum Match, ich mag das einfach. Ich habe alles daran geliebt. So, egal wie es war, so egal ob gerade irgendwie Dunn mit Fish oder Dunn mit O'Reilly oder Riddle mit Fish oder Riddle mit O'Reilly im Ring war, die hatten alle Chemie miteinander. Du hast immer wieder gute Aktionen gezeigt, irgendwie drin ist was passiert. Dann ist draußen was Interessantes passiert, zum Beispiel, wo dann Pete Dunne auf die Finger von Fish gesprungen ist und dann aber dann gegen den Ringpfosten getreten hat. Also so, das war nie langweilig, das Match, fand ich.
Ja. Und ich finde, man hat hier dann doch noch so die alten Tag-Team-Formeln irgendwo so ein bisschen bewahrt. Wir sprechen jetzt ja beispielsweise im Wochenend-Podcast, sprechen wir ja dann auch über Tag-Team-Wrestling, über die Evolution des Tag-Team-Wrestlings. Und ich finde, hier hat man das ganz schön gesehen, dass man trotzdem noch, obwohl man ein sehr modernes Match gehabt hat, immer noch die klassischen Elemente drin gehabt hat. Wir hatten noch immer dieses typische Isolieren eines Gegners und das Bearbeiten eines Körperteils, beispielsweise hier vom Knie von einem Pete Dunne, als er versucht hat, seinen Moonsault zu springen, wo die Attacke gekommen ist und wo es dann ja auch die Kneebars und Attacken auf das Knie gegeben hat. Das hat man immer wieder gehabt. Und zugleich hat es dann aber auch immer wieder diese Phasen gehabt, wo einfach das Regelbuch zum Fenster rausgeworfen worden ist und dann einfach alle Chaos und alles total schnell hintereinander gewesen ist. Grundsätzlich merkt man hier einfach, was für ein geiles Tag-Team auch die Undisputed Era ist. Ne? Red Dragon, nenn sie, wie du willst. Ich finde, die geben der Tag-Team-Division von NXT so viel, weil eigentlich ohne die, klar, du könntest jetzt immer irgendwie so vier talentierte Leute reinschmeißen, die würden immer irgendwas Unterhaltsames abliefern, aber die bringen eben noch mal oft eine Geschichte mit rein. Und das sind eben auch die Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast. Mal die eine Geschichte hier mit auf Fuß treten, mal die andere Geschichte, dass auch innerhalb der Teams hier selber auch einfach schöne Geschichten erzählt werden. Das hat hier auch wieder super gut funktioniert, dass du einfach immer irgendwas gehabt hast, was wirklich deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das mochte ich sehr gern. Und du hast vollkommen recht, auch gerade einen Kyle O'Reilly. Der ist inzwischen echt ein absolut runder Wrestler geworden. Also ich mochte ihn ja früher auch nicht so besonders, aber inzwischen ist der echt richtig gut. Und gerade auch hier das Finish, wo es dann hin und her und hin und her ging, und du auch wirklich ein paar Mal gedacht hast, oh, jetzt machen es Undisputed Era doch, und oh, jetzt brechen die Bruiserweights auseinander.
Ja, das hattest du halt häufig. Und genau. Die haben ja wirklich gut damit gespielt. Also, weil ich war, also jetzt wirklich nicht so Podcast-Review-mäßig, sondern ich war also aus Fansicht ganz klar auf der Seite der Bruiserweights. Ich wollte unbedingt, dass die gewinnen. Das hat mich super gefreut, auch für, also auch für Dunn und für Matt Riddle oder sowas. Und dann hattest du ja wirklich diese Momente, dass dann auch mal ein Riddle runtergehauen hat oder wo du, wie gesagt hast, dass es dann den Spear von Riddle gegen Dunn gab, weil es da so Unstimmigkeiten gab oder irgendwie die Error ausgewichen ist. Und dann war es so, oh nee, jetzt liegt einer draußen, jetzt zeigen sie ihren Finisher oder jetzt geht's in die Submission. Und also hier waren wirklich sehr, sehr gute Near-Finishes. Also nicht nur Near-Falls, sondern auch Near-Finishes, weil es eben auch Submission-Moves gab. Die dann irgendwie immer noch so in letzter Sekunde unterbrochen wurden, wo du aber dann teilweise schon gar nicht mehr mit gerechnet hast. Was ich auch mag, ist, ich finde, Matt Riddle hat so ein geiles Gesicht, um sich abzuhalten. Also so, wie aggressiv der dann guckt zum Beispiel. Ich glaube, es war auch, als die dann, wo dann Dunn in diesem Nibar oder was es war, von Kyle O'Reilly war und Bobby Fish diesen, weil keine Ahnung, Triangle Hold war es nicht, aber so halt an Riddle dran gesprungen ist und seinen Kopf gehalten hat. Und dann auf einmal ein Riddle sich wieder hinstellt und Kyle O'Reilly dieses Knie gibt. Und dann so ja. mit komplett rotem Kopf guckt und denkst, oh Mann, der ist gerade echt sauer. Also das gefällt mir wirklich gut.
Ja, es war auch hier wieder ein super rundes Tag-Team-Match. Ne? Das war vielleicht mal ein Sprint, aber es hatte ein schönes Up and Down, gutes Pacing gehabt irgendwo und immer wieder die kleinen Geschichten, die hier dann eben Spaß gemacht haben. Von den Aktionen her, du hast jetzt schon einiges angesprochen, da war sehr viel Schönes dabei. Und am Ende, wie wir gesagt haben, es gab den Chasing the Dragon, es gab diesen mega riesen Nearfall nach dieser Fehlkommunikation der Bruiserweights und dann am Ende eben, ja, da wirklich auch diese Aktion, also ich habe es jetzt gelesen, als der Bitter Bro to Sleep wurde es schon bezeichnet.
Sowas liebe ich also, ja auch, ne? Dass die auch direkt sich so einen Namen geben für ihre. ich liebe sowas.
Auch da, ich war jetzt nicht verwundert, dass wir hier einen Titelwechsel gesehen haben. Und der hat innerhalb der Geschichte auch Sinn ergeben, weil diese ganze Sache, die beruht ja eigentlich darauf, dass wir quasi dieses Odd-Couple jetzt erstmal haben. Die werden jetzt erstmal funktionieren, die werden wahrscheinlich auch ihren Titel nochmal verteidigen und irgendwann wird es dann kriseln und dann hat im Endeffekt die Undisputed Era dann quasi ja diese Fehde ja mit aufgebaut irgendwo, weil ohne die, du kannst nicht irgendwo eine Geschichte erzählen, ohne dass du quasi diese erste riesige Hürde nimmst und die Undisputed Era ist diese Hürde gewesen, an der jetzt die Bruiserweight wachsen, die beiden werden jetzt Buddies, vielleicht kommt auch noch irgendwann der Punkt, wo der gute Matt Riddle einen Pete Dunn knackt, weißt du so? Der wird dann auch vielleicht zum Bro, man weiß es nicht. Ja.
So, ne, auch einfach Pete Dunn mit seiner Fresse dann aber so eine Bro-Cap am Aufhaben oder sowas. So, allein für solche Momente bin ich schon ein großer Fan davon. Ja. Ja, genau. Ja, dann auch. Und wenn einfach dann auch Pete Dunn so die Flipflops so wegschießt. Ja. Das ist einfach ein Träumchen. Ja, also allein für solche Momente ist es doch schon fantastisch.
Und ich glaube, das würden halt alle feiern.
Natürlich, klar. Also auf jeden Fall. was ich richtig cool fand, ist, du hast halt wirklich gemerkt, wie sich die beiden gefreut haben, als sie gewonnen haben. Das hat jetzt weniger mit dem Wrestling zu tun, aber du hast gemerkt, das sind gerade richtig echte Emotionen. So auch so irgendwie Riddle, ich glaube, das ist jetzt auch sein erster Titelgewinn oder sowas und er ist jetzt ja auch schon länger bei NXT. Ich glaube auch schon über ein Jahr, ne?
Ja, ich glaube sogar schon länger.
Ja, also irgendwie, oder wenn nicht sogar anderthalb. Und das ist jetzt sein erster Titelgewinn. Klar, Pete Dunn war jetzt super lange NXT UK Champion, aber ich glaube, nochmal bei NXT Champ zu werden, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Du hast wirklich gemerkt, wie happy die beiden gerade sind. Und das fand ich auch irgendwie so einen super schönen Moment.
Und auch gerade, wo es ja auch so hieß, so, ja, ne, Matt Riddle, man weiß nicht genau, wo geht's mit dem hin. Ich glaube, man weiß sehr wohl, was man da an dem hat und wo man mit dem hin möchte, weil der bringt sehr vieles mit. Manchmal, ich frage mich manchmal, woher das kommt, dass er so populär quasi ist, aber der bringt halt irgendwas Besonderes mit. Der nimmt die Leute gefangen und der macht vieles richtig in dem, was er macht.
Ist halt so ein bisschen wie das, was du gesagt hast, wenn dann Keith Lee so einmal dann durchatmet und die ganze Crowd da ist und du weißt, ja, Nadal nimmt dir das Mikrofon, sagt erstmal Bro und alle so, klar, das ist er. Das ist unser Typ. Also das sind so ein bisschen diese Sachen, das kannst du, glaube ich, aber auch nicht lernen. Du hast es oder du hast es nicht.
Ja.
Und Madrill genau hat so es definitiv.
Ja. Madrill hat übrigens sein Debüt Ende Oktober 2018 gehabt.
Ja.
Also schon. Also anderthalb Jahre kommt hin.
Ja.
Pi mal Daumen. Ja, neue Tag Team Champions. Das finde ich dann doch schon überraschend, aber ich finde es auch irgendwie interessant, weil das ja auch genug Spielraum eben für eine neue Storyline gibt und ich glaube, wir werden vielleicht auch hier einfach nochmal ein Rematch sehen oder vielleicht ja auch, ist es WrestleMania Weekend demnächst, vielleicht kriegen wir nochmal einen Leiter-Match. Was hältst du davon?
Wir sagen einfach immer, es gibt
Leiter-Matches. Immer ein Leiter-Match.
Ja. Ich glaube eher, wir kriegen bei Keith Lee ein Leiter-Match um den North American Title.
Na, aber ein Leiter-Match kriegen wir am WrestleMania Weekend auf jeden Fall, oder?
Ja, muss. Also wenn nicht, dann Riot.
Schauen wir mal. Ja, und dann ist auch schon Main-Event-Time. Es geht natürlich dann um die NXT Championship und da treffen natürlich Adam Cole und Tommaso Ciampa aufeinander. Tommaso Ciampa will Goldie zurück. Das war ja einer der großen Aufhänger hier der Geschichte bei Wargames. Hat Ciampa einen Adam Cole noch durch die Tische befördert und jetzt ist es dann eben soweit, dass er hier ja nach dem Gold wieder greifen kann. Und ja, das war auch ein richtiger Klopper, das Match. Und du hast schon gesagt, da ging es heiß her. Gerade so ab der am Schlussdrittel, würde ich jetzt mal sagen. Auch wieder so ein 33-Minuten-Match zwischen den beiden, was wir gesehen haben. Und was ich hier mochte, also abgesehen davon, dass Ciampa offensichtlich einen glatzköpfigen Menschen in der ersten Reihe zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat.
Was ich sehr cool fand. Da merkst du auch immer so, also ich finde, da merkst du, okay, das sind Leute aus den Indies. Das, ja. das lernst du da.
Das war schon echt witzig. Also auch wie der Fan reagiert hat, war natürlich totale Ekstase. Ich weiß auch nicht genau. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es halt total schön, wie er sich gefreut hat. Und gegen Ende war es ein bisschen unangenehm.
Ja, es war aber. Du wirst halt von Ciampa auf die Glatze geküsst im Live-TV. Hat schon was.
Ich fand es halt so witzig. Am Anfang so, ah ja, der Typ, ey, der freut sich ja, der freut sich ja. Nee, jetzt wird es zu viel.
Ja.
Oh, jetzt wird es langsam unangenehm. Ah.
Jetzt gucke ich was anderes.
Genau. Lieber den Bachelor.
Ja. Ist besser, ist weniger unangenehm.
Ja. Genau.
Zum Match, soll ich anfangen, willst du anfangen? Ich hab nämlich
fang du an, komm.
Okay, was ich sehr geil fand, du hast am Anfang gemerkt, Ciampa ist wirklich konzentriert. Also das fing ja schon an, als dann die Ansage kam, also wo die jetzt ja dieses Boxer-Feeling immer haben mit gedimmtes Licht und Spotlight. Und du hast wirklich gemerkt, so er guckt ja nicht in Adam Cole an, sondern er guckt wirklich nur Goldie an. Und wirklich in den ersten Minuten, da hat ja Adam Cole kein Land gesehen. So egal, was angesetzt wurde, Ciampa hat es gekontert und hat ihn nach Strich und Faden vermobbt. So, es ging ja gefühlt keine Aktion durch. Und wenn mal irgendwie eine Aktion durchging, gab es danach direkt wieder den Konter von Ciampa. Und er war gefühlt nicht ein, sondern jedes Mal zwei, drei Schritte voraus. Und das ging die ganze Zeit so, bis es dann diesen sehr ekelhaften Announce-Table-Spot gab.
Ja.
Und von dem ich, sag ich dir, wie es ist, nicht weiß, was ich davon halten soll.
Also, um es kurz zu erklären, es gab ja dann quasi einen Wheelbarrel-Suplex. Also, es gab erstmal draußen einen kleinen Brawl und dann hat ein Adam Cole Tommaso Ciampa quasi an den Beinen genommen und nach hinten geschleudert. Und Ciampa ist ja wirklich mit dem oberen Nacken, mit dem oberen Rücken auf die Kante des Kommentatorenpools hier geprallt. Und das hat eigentlich auch die Geschichte natürlich dieses Matches vorgegeben, weil diese Nackenverletzung, die natürlich jetzt auch echt gewesen ist, muss man auch dazu sagen natürlich, die hat dieses ganze Match sehr, sehr stark geprägt. Und da muss ich aber auch sagen, das hat auch einen Ciampa extrem gut verkauft. Ich fand diesen Spot, ich glaube, mir geht's vielleicht nicht ganz so krass wie dir. Ich fand das halt gut und ich gehe auch davon aus, dass wenn jemand da in den Ring steigt, dass die sowas aushalten können. Trotzdem ist es natürlich dieses Spielen mit den Emotionen der Zuschauer und dadurch ist es natürlich schon grenzwertig. Wie hast du es empfunden in dem Augenblick?
Ja, das sind immer diese Aktionen, wo du sagst, ist er jetzt verletzt, ist er nicht verletzt? Zeigt der Ref ein X? Ist da was? Ist da nix? Aber nichtsdestotrotz brauche ich eigentlich, also ja, es hat super krass zur Emotionalität des Matches beigetragen, 100%ig. Also diese Aktion hat das Match, diese Aktion war das Match. Also ab da war ja alles anders, aber ich weiß nicht, ob ich zwingend brauche, dass ein Familienvater, der noch in einer sehr herzzerreißenden Doku erzählt, so, ja, meine Finger waren komplett taub, ich bin jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich dann brauche, dass der so einen Move nimmt. So, ich muss es auch nicht haben, dass ein Daniel Bryan wieder Gott weiß, wie viele Diving Headbutts springt. Und ich muss es auch nicht irgendwie haben, dass ein Edge immer mit dem Kopf voran in die Barrikade geworfen wird. Also, ja, natürlich, das hat das Match super krass gemacht, aber keine Ahnung, also ob man da irgendwie auch mal die Leute vor sich selber schützt und ja, es geht gut, aber so, was ist, wenn das Ding halt nicht gut geht?
Dafür sind es halt Profis, ne, so ein bisschen. Die müssen natürlich auch irgendwie versuchen, selber abzuschätzen, wie weit sie gehen können und was sie da eben bereit sind zu geben. Ich glaube, dass die Aktion vielleicht auch ein bisschen schlimmer aussieht, als sie tatsächlich ist, keine Ahnung. Ich kann diese Wucht, die da auf den Nacken kommt, kann ich nicht 100% oder auf den Rücken kommt, kann ich nicht 100% nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, schlimm, schmerzhaft, ja. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so eine Aktion ist, die dann so dramatisch ist, weil die Wucht ja quasi auf einer relativ breiten Fläche verteilt wird und du beispielsweise nicht das Stauchen hast, was ja ganz oft so Probleme für Nackenverletzungen.
Sollen wir es einfach mal nachstellen?
Unbedingt.
Du bist Schämpfer, ich bin Cole und wir gucken einfach mal, was passiert.
Ich bin ja kein Catcher, Mann. Ich versuch's ja nur ein bisschen zu erklären.
Natürlich, ja,
meine Vermutung ist halt, dass es nicht ganz so schlimm ist, dadurch, dass es eben nicht gestaucht wird. Ja. Trotzdem, ja, es war eine heftige Aktion. Da geht's überhaupt nichts dran vorbei. Und wie du richtig gesagt hast, danach hat es ja wirklich dann das Match bestimmt, auch dadurch, dass ja diese Geschichte wirklich dann immer wieder thematisiert worden ist. Und während vorher in Adam Cole immer im Hintertreffen gewesen ist, war es ab diesem Zeitpunkt wirklich immer genau andersrum. Dass auch manche Aktionen haben nicht richtig funktioniert. Was ich beispielsweise sehr mochte, dass ein Tommaso Ciampa selbst bei einem Backslide hier diese Nackenverletzung schon verkauft hat. Dass er sich da an den Nacken gehalten hat und dann du gesehen hast, vielleicht, wenn er gesund wäre, hätte der Backslide jetzt hier den Sieg bringen können, aber so hat er eben nicht die Kraft gehabt. Und selbst dann später, als er beispielsweise auch einen Air Raid Crash gezeigt hat vom zweiten Seil, was quasi ja noch so eins seiner Trademark-separaten Finishing-Moves irgendwo ist, da konnte er dann mit dem einen Arm nicht mal einhaken und so. Also, für mich hat das, wie du auch schon richtig gesagt hast, diese Emotionalität und diese Intensität, die hat das hier für mich echt noch mal auf eine andere Stufe gehoben.
Ja, also natürlich. Also das hattest du ja auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht schlimm, wenn wir ein bisschen springen, weil am Ende eh so viel passiert, dass man es, glaube ich, relativ schwierig chronologisch wiedergeben kann. Es gab dann ja auch dieses, dass dann der Arm von Ciampa so sehr taub war, oder sprich, der linke Arm gar nicht mehr zu gebrauchen war, wo er dann eben das Crossface ansetzt und dann mit dem einen Arm greift und dann merkt, ja gut, eigentlich brauche halt zwei Arme dafür. Und dann holt er nicht den anderen Arm dazu, sondern er greift dann mit seinem funktionierenden Arm den kaputten Arm, zieht den nach vorne und greift dann da. Und das sah so gut und auch so brutal aus. Hat auch so ein bisschen diese kranke Art von einem Ciampa gezeigt, so wie sehr er das Ding gewinnen will. Und ihm ist irgendwie alles egal, gerade Hauptsache er holt den Titel zurück.
Ja, die Aktion hätte ich auch nochmal hervorgehoben. Die passt auch gut in diese Geschichte mit dem verletzten Nacken und so. Und auch diese Taubheitssache, das hat man hier wirklich gut aufgegriffen. Dazwischen war es dann mal wieder so, da hat man es dann wieder auch mal so ein bisschen vergessen, gerade auch dann bei diesen schnellen Aktionen, wo wir auch wirklich dann ja gesehen haben, dass auch mal Lariats gezeigt worden sind, was ich hier sehr deutlich fand, dass das auch wirklich mal mehr von den Clotheslines gezeigt worden sind, auch gerade in Ciampa ja diverse Male die Clotheslines hintereinander gezeigt hat. Generell, Ciampa kämpft als Babyface einfach deutlich anders als Heel, oder? Fällt dir das auch auf?
Spektakulärer, finde ich.
Schneller auch,
ja,
insgesamt.
Also, ja, genau, also so nicht so methodisch.
Ja.
Ja, sondern.
Genau, das sagst du, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Nee, aber generell, also die Schlussphase, ich würde mal sagen, die letzten 10 Minuten, die haben sich halt angefühlt wie ein einziger Sprint, oder?
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie stehen wir zu diesem Sprint? Also, weil, jetzt mal so Review-Kopf komplett ausgeschalten. Wenn er jetzt einfach das blind als Fan siehst, ist es, glaube ich, irre. Also, und du gehst ja vom Fernseher komplett nur noch ab, weil es ja so Stroboskop-Wrestling, weißt du, du kriegst nur noch Flash nach Flash nach Flash. wie ist das von der Ringpsychologie her, Herr Bleich?
Schwierig. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Es war natürlich am Ende wirklich sehr hart an der Grenze noch, dann, wenn du dann eben noch die Eingriffe hast. Du hast dann eben noch den Rev-Bump, du hast dann nochmal einen Eingriff, du hast einen Turn am Ende irgendwo. Aber auch davor hast du einfach schon so extrem viel gehabt. Ich glaube auch, dass es dem Kampf vielleicht ganz gut getan hätte, wenn es 5 Minuten weniger gehabt hätte und vielleicht da noch ein bisschen konsequenter in der Geschichte gewesen wäre. Trotzdem hat es mir eben Spaß gemacht. Aber ich finde, das war eben nicht das beste Aufeinandertreffen dieser beiden. Auch nicht das beste NXT Championship Match, was wir bis jetzt gesehen haben. Irgendwie hat mir, ich kann es nicht 100% genau sagen, woran es lag, aber irgendwas hat mir gefehlt, dass ich hier 100% glücklich gewesen bin. Also, das war ein gutes Match, das war ein intensives Match, ein starkes Match. Aber da haben wir schon bessere Matches von beiden gesehen, in meinen Augen.
Ja, mein Problem war es, dass irgendwann so krasse Moves wie ein Air Raid Crash auf ein Apron oder ein Panama Sunrise auf die Matten draußen.
Ja.
Dass das irgendwie, also das war auch nicht mehr als eine Lariat. Das war auch nicht mehr als ein Backbreaker, als ein Superkick. So, das war halt nur ein weiterer Move. So hier dieser auch irgendwann dieser Ushigoroshi von Cole, der super böse aussah, gerade mit dieser Nackenverletzung. Das war nur ein Move. Ob der dem jetzt quasi einen Boxer gibt oder diesen Air Raid Crash auf den Apron. Hatte die gleiche Wirkung. Und das ist, da muss man aufpassen, finde ich. Das ist nicht irgendwann, klar, man sagte, oh ja, so von der Psychologie her, also die Spannung geht trotzdem nicht raus, weil du so denkst, okay, jetzt ist das passiert, der nächste Finisher ist das Ende. So, du denkst trotzdem danach irgendwann, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Aber es killt halt nicht die Spannung, aber es killt irgendwann die Logik. Weil zu viel passiert.
Ich sag's dir ganz ehrlich, den Panama Sunrise draußen, da habe ich mich auch gefragt, so, wie und jetzt? Und es war ja dann Sekunden danach,
ging's ja direkt
haben rein. Wir dann ja schon wieder den DDT gesehen, ne?
Ja, genau, den Willows Bell war es, glaube ich, oder sowas, ne?
Genau.
Ja, genau. So, ja, du kriegst, und danach gibt es ein Fairy Tale Ending, aber trotzdem nur ein Two-Count und ich bin da kein Fan von. Also ich sage jetzt, das ist natürlich nicht schlecht, das ist sehr, sehr gut, was sie da gezeigt haben, aber vom Sinn her ist es jetzt, also manchmal ist weniger mehr. Und wenn du jetzt wirklich getreu diesem Motto gehst, immer höher, schneller, weiter, was soll denn nächstes Mal passieren? Was soll danach? Also, um es jetzt mal komplett vorwegzugreifen, was wir gerade gesagt haben, ich glaube jetzt, dass wir dieses Jahr bei Mania das Match bekommen, was uns letztes Jahr verwehrt wurde. Also, ich glaube, es sollte ja geben, war es Gargano gegen Ciampa oder war es sogar Gargano und Cole und Ciampa? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube.
Ich meine, es war der Three-Way, oder?
Das glaube ich nämlich auch. Und ich denke, dass dass sie jetzt eine zweite Chance bekommen, das Match zu zeigen. Weil letztes Jahr war es ja, glaube ich, kurz davor, dass sich dann Ciampa verletzt hat. Ja. Und dass sie gesagt haben, hier, wir geben euch noch mal die große Bühne, das Match zu zeigen, weil es ja auch ein Money-Match ist, ne, unabhängig davon. Nur die Frage ist, was machen wir dann? Sehen wir dann 6-mal den DIY-Finisher und dann einen doppelten Panama Sunrise und einen Air Raid Crash mit beiden nach draußen durch den Tisch? Also
ja, muss man abwarten, ne? Ich fand das Finish auch, ehrlich gesagt, ein bisschen antiklimatisch. Also dieses Eingreifen von der Undisputed Era habe ich mir noch gefallen lassen irgendwo. Einfach durch die Dominanz eines Tommaso Ciampa. Aber dass dann auf einmal ein Gargano ja auftaucht und erst den Gürtel reicht, dann den Gürtel wieder wegzieht und dann anschließend zuschlägt. Und das ist aber dann die eine Aktion, die hier das Finish bringt.
Also ich nehme halt einen Titelschlag immer noch eher, als wenn du sagst, ja gut, jetzt ist es der Panama Sunrise, der das Match jetzt beendet. Ja, okay. Also dann sagen ja gut, also, einen Titelschlag hatten wir halt noch nicht. Das finde ich dann schon irgendwo passend, aber also ich mag auch den Turn von Gargano sehr. Weil
mal gucken.
Also, weil so Gargano Face kennen wir jetzt ja schon und so, ja, ist halt Rebel Heart, cool. Viel Spaß damit. Und Ciampa ist jetzt ja so ein bisschen, der wird jetzt so natürlich gemocht, obwohl er eigentlich gar kein Face ist. Also, der ist halt cool. Das, was in Rollins, glaube ich, gerne gewesen wäre. Von daher ist es hier irgendwie passend. Und Gargano, der jetzt auch so ein bisschen eifersüchtig ist, dann irgendwie einen Finn Balor nicht besiegen konnte, das mag ich dann schon, dass man die Rollen jetzt so verteilt hat.
Ja, ich sehe das eben auch, dass das quasi der Aufhänger sein wird, dass hier ein Gargano sagt, hier, ne, du warst so lange verletzt, ich habe mir in deiner Abwesenheit den Arsch aufgerissen, ich habe die Company oder die Show hier hochgehalten, Company ist es ja nicht, aber ich habe die Show hier quasi hochgehalten, während du weg gewesen bist, ich habe die getragen und jetzt kommst du hier hin, bla bla bla. Finde ich okay. Ich hoffe auch, dass wir nicht jetzt nochmal einen One-on-One zwischen den beiden bekommen, sondern dass wir wirklich dann auch eher in Richtung Multiman Main-Event gehen, weil ich habe mich auch, also es ist immer toll, was die beiden machen, aber wir hatten eben auch Ciampa gegen Gargano. Da möchte ich gern, dass die Matchserie, die die beiden gegeneinander hatten, die soll für sich stehen.
Ist ein bisschen so dann wie Kevin Owens und Sami Zayn, dass man sagt, ja, geht halt immer, aber muss ich jetzt auch nicht 15 Mal haben.
Ja, irgendwie sowas, ne? Oder wie Star Wars.
Ja, genau. Also nee, also ich habe da schon Bock auf ein Three-Way. Das kann schon sehr gut werden.
Ja, aber was machst du da mit Finn Balor?
Der kämpft gegen Velveteen Dream.
Nee.
Doch.
Nee.
Der hat seinen Namen gesagt.
Ja.
Ja.
Aber eigentlich, wenn du Gargano besiegst und Gargano kommt in den Three-Way, dann musst du doch daneben stehen und sagen, hallo, ich hab dich doch gerade noch hier 1, 2, 3
geteabagged. Aber ich will einen Baylor nicht drin haben. Ja, also jetzt nicht, weil ich den nicht mag, aber ich also
vorstellen.
Der passt da für mich nicht rein.
Ja.
Also ich finde, so Gargano, Cole, Ciampa, das ist Triforce von NXT. Und wenn du Finn Balor da reinpackst, ist das einfach nur so ein dummes Quadrat.
Scheiß Quadrate,
ey. Ja, so nobody even likes you.
was ist schon mal gut aus dem Quadrat geworden? Ja,
geh weg mit deinen 90-Grad-Winkeln, was willst du überhaupt? Ja. ich finde trotzdem, wenn also ein Baylor passt in diese Paarung trotzdem nicht rein, meiner Meinung nach. Also jetzt allein so vom Namen her, nicht vom, was macht Sinn, wer hat gerade wen wie wo besiegt, sondern jetzt ganz an sich.
Ja, von deinen Emotionen her.
Ja.
Sag's doch.
Ja, oder findest du, der passt da jetzt rein? Jetzt, wenn du jetzt mal nicht von Logik her gehst. Halt
Sinn machen.
Ja, das ist nicht die Frage. Ja.
Ach so, okay. Dann wahrscheinlich nicht, nein. Aber schauen wir mal. Ich kann mit beiden leben. Es wird trotzdem so oder so, wird es ein gutes Match.
Ja, natürlich.
Mach ich jetzt nicht so den Riesenkopf.
Immer Leather-Match raus.
Genau, immer Leather-Match. Ne? Das macht alles besser. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen weiterhin NXT-Champion Adam Cole. Undisputed Era behält zumindest noch den einen Gürtel, den sie haben. Und damit geht NXT TakeOver Portland zu Ende. Und natürlich, wie immer hier am Ende, muss ich dir die Frage stellen, ne? Wie war's mit Bananen und so?
Das ist eine gute Frage. Aber ich muss sagen, bananenmäßig ich würde schon 6,5 von 8 würde ich schon geben. 6,5, 7, irgendwo da so, sehe ich jetzt auf jeden Fall.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich kann mich auch da sehr, sehr schwer festlegen, was das angeht. Da war jetzt kein wirklich schlechtes Match dabei. Für mich persönlich war Bella gegen Gargano war mein Lieblingsmatch auf der Card. Aber da waren eben auch die vermeintlich kleineres Match wie Dakota Kai gegen Tegan Nox hat mich ja auch echt super unterhalten. Und das war richtig, richtig gut. Das andere Damen-Match war auch gut, ein bisschen schwächer zwar. Opener fand ich auch echt stark. Also ich würde sagen, auf der einen Seite war für mich natürlich jetzt kein klassisches 5-Star-Match oder 8-Banana-Match dabei. aber trotzdem, was denn?
Das gute alte Headlock 8-Banana-Match.
Ja. Ne? Freue mich auch schon drauf, wenn dann Leute chanten irgendwie. Nicht 5-Star-Match, sondern 8-Bananas, chap, tap, 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 8-Bananas, tap, tap. Naja. Ich sag mal 7. Komm, ich sag mal 7, ich hau mal hier einen raus, weil ich fand, das war auch wirklich so von der Stimmung her und von dem ganzen Drumherum und von der Bedeutung her. Ich hatte schon das Gefühl gehabt, das war ein großes NXT-Takeover und das ist auch für mich was Wichtiges. Das hat sich wertig angefühlt und das hebt es dann einfach für mich nochmal ab, sodass ich sage, komm, mach mal die 7 da voll. So.
Machen wir die 7 da voll.
Konsequent. Ja. Und bei dir? Dich nicht.
Ja, also, wie gesagt, 6, ja doch, 7, ja. Doch, bin ich schon.
nachdem ich dich jetzt so überredet habe.
Naja, das ist halt immer schwierig. So. Nee, bei mir selber gesagt, wer halb bewertet, der traut sich einfach noch nicht zu entscheiden. Deswegen. Nachdem du es immer gemacht hast. Deswegen sage ich auch 7.
Na gut. So, haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas ansprechen, Kai?
Nee, ich glaube nicht.
Nee.
Haben wir es, ne?
Dann wären wir durch. Genau, dann wären wir durch. Bei unserem Programm geht es natürlich dann schon am Sonntag weiter. Ich habe gerade schon gesagt, da sprechen wir über die Evolution des Tag-Team-Wrestlings. Regelbuch aus dem Fenster oder so könnten wir es auch nennen. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, worüber wir sprechen, über auch die dominantesten Tag-Teams, prägende Tag-Teams, über die wir dann sprechen werden. Und wie es aktuell auch gerade, selbst innerhalb von WWE gibt es ja eine ganz klare Abstufung, was so die Wertigkeit von Tag-Team-Wrestling angeht. Ne? Also wenn man mal schaut, irgendwie bei Raw und SmackDown ist auf jeden Fall ganz andere Position, als was beispielsweise jetzt bei NXT haben. Darüber wollen wir auf jeden Fall plaudern. Das ist das nächste Thema, was wir haben. Und was wir natürlich auch noch im Programm haben, ist, wir haben das Gastspiel natürlich bei Patreon und Steady. Wir haben das Match of the Week. Da werden Shaggy und ich einen alten Schatz ausgraben. Es geht nämlich zum SummerSlam 1990. Da sprechen wir über Demolition gegen die Hart Foundation. Aber sowas ganz Klassisches. Und Shaggy und der Markus haben auch wieder 2x5 am Start. Also ganz viel Kram, den ihr euch hier anhören könnt und wollt. Und wenn ihr übrigens beim Karat seid, was übrigens auch schon jetzt sehr bald ist, Kai, ne? Karat darf man auch nicht vergessen.
Jo, jetzt geht's wieder los, ne? Live-Wrestling, jetzt ist wieder richtig Action.
Genau, du bist jetzt quasi diese Woche noch in Hamburg zugegen, richtig?
Yes. Ja. Ich habe also immer noch ein Ticket, was ich verkaufen muss. Will jemand ein Ticket haben?
Ne? Du musst auch Flagge zeigen, du musst das Headlock-Shirt dann diesmal auch tragen.
Oder ich würde eigentlich auch mal Körper freigeben.
Ach so, okay. Bodypainting vielleicht auch.
Ja, Bodypainting, ich schreibe Headlock drauf.
Ja, genau. Das offizielle Headlock Bodypainting, wer es haben möchte, soll es bitte schreiben. was ich aber eigentlich sagen wollte, ich rede wieder einen Blödsinn heute. Was ich eigentlich sagen wollte, natürlich, wenn ihr beim Karat seid, ne, dann ist es ja vielleicht auch ganz cool, ne? Also wir werden da mit unserer Headlock-Montur rumlaufen. Vielleicht ein paar von euch haben unsere Headlock-Shirts schon, aber wenn ihr da noch was Passendes haben wollt, gibt es unsere Shirts natürlich dann auch bei SL Wrestling. Und auf unserer Homepage haben wir auch einen wunderschönen Gutscheincode, den ihr da einlösen könnt. Da bekommt ihr noch ein bisschen Rabatt dafür. Supporter bekommen Rabatt dafür. Aber ich fände es irgendwie ganz geil, wenn wir so ein schönes Headlock-Gruppenfoto mal irgendwie machen könnten, oder?
So mit allen, die in Montur sind. Alle, die Trainingsklamotten anhaben. Vereinsfarben.
Ja, genau. Ja, genau das. Das fände ich eigentlich mal ganz witzig und ihr werdet uns da eh rumrennen sehen. Also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, dann quatscht uns einfach an und dann machen wir da ein bisschen Fotos und so, solche Sachen. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, und trinken sehr viel Alkohol. Also ich und ihr und wir zusammen und Olaf nicht.
Genau, Olaf nicht, weil Olaf muss fahren. Und ihr wisst, wenn er den Kai trefft, dann gebt ihm ein Bier aus. Das ist auch Pflicht übrigens.
Das hat sich schon mehrfach etabliert. Das ist einfach das Schönste. Also das ist das Beste an diesem Podcast.
Der Podcast hat sich schon viele Märkchen, hat ja schon viele Märkchen eingespart, so ein bisschen. Ja.
Haben wir dafür schon viele Promille beschert.
Und manchen kleinen Kater vielleicht auch.
Ja.
Ach ja. Das wird schön. 4 Tage Wrestling nonstop, mehr oder weniger Karat vom 6. bis zum 8.
Ja, März. Ja. Ich glaube, ja, doch.
Ich meine schon. Aber wie gesagt, hier bei Headlock geht's auf jeden Fall weiter. Am Sonntag natürlich und auch ansonsten natürlich auf den Supporter-Kanälen. Und wenn ihr Bock habt, schickt uns gerne ein paar Fragen ein für die 300. Da freuen wir uns drüber. Dann haben wir noch was zu beschnacken. So, damit sind wir durch, Kai. Und ich sage Dankeschön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Ich sage Dankeschön, dass ihr da draußen uns allen zugehört habt, hier beim Quatschen, dass ihr ein bisschen Spaß daran habt, was wir hier machen. Und in dem Sinne, bis allerspätestens Sonntag oder vielleicht bei einem der anderen Formate von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.